Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. René Polle stellt in seinem neuen Stück an der Volksbühne Berlin die Frage: Und jetzt? Der Trick ist, zu reden. Eindrücke vom ersten Kongress des PEN Berlin. An der Amsterdamer Oper präsentieren Lorenzi Viotti und Barry Kosky Puccinis Turandot. Und in der Bundeskunsthalle Bonn geht es um die letzten ihrer Art. Langsam aussterbende Berufe. Für René Polisch hat an der Berliner Volksbühne die zweite Spielzeit als Intendant angefangen und der Erwartungsdruck ist da, zumal sein erstes Jahr an der Spitze des Hauses mit einem dünnen Programm bei der Theaterkritik weitgehend durchfiel. Heute Abend schickte Polisch drei Männer auf die Bühne. Martin Wuttke, Milan Peschel und Franz Blei knüpfen Geschichten zusammen, wobei ein Wort oft Assoziationen nach sich zieht, die nicht immer Sinn machen. Und manchmal gibt eine Zahl den Anstoß, wie hier die 3000.
3000? Ja, es ist ein langes Leben.
Ja, aber 3000, Klaus, kein Leben ist so lang.
3000? Welches Leben hat schon 3000?
Ja, und wie wären die?
Ja, und wer hat dieses Leben gefunden?
Die 3000 von Anton Tschechow.
Weißt du, ich hätte auch gerne mal in meinem Leben 3000 gehabt. Was hätte ich alles in ihm anstellen können? Was könnte ich alles in ihm anstellen?
Ja, aber wie willst du denn eine Pause machen von einem Leben? Die gehört doch dann auch zum Leben, die Pause.
André Mumert hat diese Szene aus René Polischs neuem Stück Und jetzt an der Volksbühne gesehen. Jetzt ist er bei uns. Das klang ja eben nach etwas überdrehtem Nonsens. Und dann horcht man doch auf bei einem Satz, der klar macht, dass man nur ein Leben hat und lebt und dass Pausen, also auch Auszeiten, nicht dazugehören, dass sie eher eine Illusion sind. Was überwog denn heute Abend? War das eher flotte Geplänkel oder doch eher tiefschürfendes Reden?
Also Geplänkel ist ja immer bei Polisch auf der Bühne und die tiefschürfenden Reden werden auch gesucht, die sind auch da. Die Frage ist, gehen sie auf, übertragen sie sich so aufs Publikum, dass man auch vom Publikumsraum aus was davon hat? Dieser Gedanke mit der Pause eben ist eine Idee, die sich durch die gesamte Inszenierung zieht und das ist auch eine sehr schöne Idee, wie ich finde, weil das wird auch wieder zu so einem Spiel mit der Frage, was ist Theater, was ist Leben und kann man die Prinzipien des einen auf das andere anwenden. Also die Vorstellung ist, man macht eine wirkliche Pause von seinem Leben, geht raus, trinkt ein Glas Sekt und fragt die Besucher, wie war denn mein Leben bisher? Das fand ich eine sehr charmante und schöne Idee, die da zur Sprache gekommen ist.
Und gibt es einen Faden, der das Stück zusammenhält?
Ja, es gibt diesmal einen historischen Bezugspunkt, der sehr konkret gemacht wird. Das ist eher ungewöhnlich in diesen philosophischen Diskursabenden von René Polisch. Es geht hier um das petrochemische Kombinat in Schwedt, das Mitte der 60er Jahre als wichtiges Erdölverarbeitungswerk in der DDR ans Netz genommen wurde. Und da gab es ein sehr ambitioniertes Arbeitertheater vom Regisseur Gerhard Winterlich. Die haben eine berühmte Inszenierung gemacht, Horizonte, die dann Heiner Müller zusammen mit einem Sommernachtstraum von Shakespeare kombiniert benutzt hat, um die Benno Besson-Intendanz der Berliner Volksbühne 1969 zu eröffnen. Da ist also ein Bezug auch zum Haus, an dem das heute Abend stattgefunden hat. Und mit diesem Theater, mit diesem Arbeiter-Laientheater setzt sich dieser Abend auseinander. Und es ist so, dass Milan Peschel und Martin Wuttke da Facharbeiter eigentlich spielen, die sich jetzt in dieser Probensituation befinden. Und dann kommt der Nachtwächter Franz Beil vorbei und dem müssen sie eigentlich irgendwie erklären, was sie da jetzt machen.
Ich hatte schon gesagt, es ist ein Stück für drei Männer, drei Schauspieler. In was für eine Beziehung setzt der Regisseur die drei? Also Sie haben schon gesagt, die zwei sind ja aufeinander bezogen, weil sie die Arbeiter spielen und die Probensituation haben.
Genau, und die sind auch insgesamt ganz wunderbar aufeinander bezogen. Diese beiden großen Schauspieler, diese Volksbühnen-Legenden Milan Peschel und Martin Wuttke, sind in hinreißender Weise als Partner da auf der Bühne zu sehen, so als halbtraurige, sehr aufgeregte, vielredende Clowns, die sehr charmant miteinander umgehen, sich die Bälle zu spielen. Man spürt, mit welcher Freude sie dabei sind. Und das ist tatsächlich etwas, was sich überträgt. Wenn man auch sagen muss, dass es erstmal sehr schwierig ist, das akustisch zu verstehen. Der Abend hat da so ein bestimmtes Problem. Auf einer großen Bühne wird da zum Teil sehr leise gesprochen, dann kommt sehr laute Musik aus Louis de Funès-Filmen der 70er Jahre, die dröhnt da mit großer Freude ins Publikum. Es war ein bisschen schwierig zu verstehen, gerade am Anfang, was diese großartigen Schauspieler sagen. Und das fand ich auch ein bisschen bezeichnend für den ganzen Abend. Man wollte immer was da rausziehen und hatte zum Teil große Schwierigkeiten, das zu tun, denn der Abend eröffnet ganz viele interessante Bezugspunkte, eben die DDR, dieses Sozialismus-Theater, die großen Themen des Sozialismus, die da auch angesprochen werden. Dann geht es auch um existenzphilosophische Fragen, natürlich. Und es geht eben um die Frage, was ist Leben, was ist Kunst, was ist das Theater? Das ist immer so bei Polish. Und ein bisschen war es leider so, dass man das Gefühl hatte, da fehlt ein bisschen der Wunsch, diese Themen auch wirklich konkret erfassbar zu machen, erfahrbar zu machen fürs Publikum.
Wenn jemand wie Anna Fibrock die Bühne gestaltet, dann sollte sie beschrieben werden. Was für einen Raum hat sie geschaffen?
Dieser Raum von Anna Fibrock ist fast das Schönste neben diesem wunderbaren Zusammenspiel von Milan Peschel und Martin Wuttke vor allen Dingen an diesem Abend. Sie hat so ein verlassenes Schwimmbad da auf die Bühne gebracht, das also baufällig ist. Da gibt es Plastikstühle, Zuschauertribünen, so eine kleine Bühne, auf der auch gesungen werden kann. Und irgendwann im Laufe der Inszenierung fallen so Stoffbahnen als Baumstämme von der Bühne. Dann fängt es auch an zu schneien, dann blitzt es plötzlich und die Regenschirme der Darsteller gehen in Flammen auf, weil sie vom Blitz getroffen werden. Das sind viele wunderschöne atmosphärische Bühnenelemente zu sehen, die fast eine eigene Geschichte zu erzählen scheinen. Also dieses Bühnenbild ist fast geheimnisvoller und interessanter als das Stück, was darin aufgeführt wird.
Im Dezember wird und jetzt noch einmal, noch dreimal gespielt sogar. Es gibt noch Karten. Soll man sich beeilen, die zu kaufen?
Also es ist auf jeden Fall schön, diese drei Darsteller zu sehen. Ich finde auch, dass es eine Polish-Inszenierung ist, die mal wirklich sich wieder traut, viele verschiedene Themen anzureißen zumindest. Da geht's um was, da geht's um viele Bezüge, die man eben selber zu Ende denken muss. Und wenn man sehr genau hinhört, kriegt man auch einiges mit und dann lohnt es sich auch.
André Mumot war für Fazit an der Berliner Volksbühne, wo Intendant René Polish sein neues Stück inszeniert hat. Das ist heute uraufgeführt worden. Besten Dank für Ihre Kritik.
Sehr gerne.
Wie sich PEN-Präsident Denis Yücel im Mai vom PEN Deutschland verabschiedet hat, zutiefst empört, polemisch und entschieden, das bleibt im Gedächtnis. Und auch, wie schnell es ihm gelang, eine neue Schriftstellerorganisation aufzubauen. Nicht allein, sondern mit Autoren und Autorinnen, die, wie er, dem alten PEN die Kraft absprachen, etwas bewegen zu wollen. Im PEN Berlin gibt es keinen Präsidenten, sondern ein sogenanntes Board an der Spitze. Für heute war nun zum ersten Mal ein Kongress angesetzt. Als Festredner war der Pulitzer-Preisträger Eyed Attar eingeladen. Attar ist Präsident des PEN USA und bei uns bekannt für sein Drama Geächtet und den Roman Homeland-Elegien. In unserem Literaturmagazin Lesart hat er heute Vormittag über ein grassierendes Klima der Einschüchterung unter Kunstschaffenden in den USA gesprochen.
Sehr viele Künstler trauen sich zurzeit einfach nicht, gewisse Projekte zu machen. Schauspieler nehmen gewisse Rollen nicht an, wenn sie mit ihrer eigenen Identität nicht vollständig übereinstimmen. Und was ich befürchte, ist eine Form der kreativen Stagnation, die dadurch entsteht. Aber wenn man sich öffentlich dagegen ausspricht, dann kann es wirklich sein, dass man so einen Online-Mob plötzlich gegen sich hat. Aber eben, man muss trotzdem gegen Ängste ansprechen.
Soweit Eyed Attar, der mit seinem Besuch der Konferenz vielleicht auch ein Zeichen setzte, denn noch ist der PEN Berlin als Organisation nicht offiziell anerkannt. Lara Sielmann hat die Veranstaltung für Fazit besucht. Schön, dass Sie ins Studio gekommen sind. Der PEN Berlin ist seit dem Sommer auf über 450 Mitglieder angewachsen. Ich nehme mal an, dass sehr viele gekommen sind. Wie war die Stimmung im Festsaal Kreuzberg?
Ja, die Stimmung war sehr entspannt, freundlich und offen. Offiziell sollte es um 14 Uhr losgehen. Der Beginn allerdings verzögerte sich etwas und auch da gab es keine Hektik. Es herrschte wirklich Gelassenheit. Als ich wiederum gegen 14:15 ankam, war eigentlich noch niemand da und ich hatte dann auch tatsächlich kurz Angst, dass ich mich in der Uhrzeit vertan hätte. So gegen 14:30 Uhr war der Saal dann aber auch fast voll. Und ich habe natürlich auch mit einigen AutorInnen gesprochen, unter anderem mit Markus Ostermeier, der extra aus München angereist ist, um eben an diesem Wochenende teilzunehmen. Er selbst war ganz frisches Mitglied des PEN Deutschland, als es zu dem sagenumwobenen Treffen in Gotha kam. Und davon hat er mir auch erzählt.
Ich war auch Neumitglied bei der Versammlung in Gotha und irgendwie wollte ich das Kapitel PEN so nicht schließen. Und ich habe dann mitbekommen, dass es vielen ähnlich geht, die da waren. Und dann dachte ich, so einfach austreten ist auch irgendwie billig und einfach zu haben und würde das gute Anliegen dann auch torpedieren.
Die Mitglieder und Besucherinnen wie Sie haben ja in verschiedenen Diskussionsforen zusammengesessen. Welche, Lara Seelmann, haben Sie besucht und was waren für Sie wichtige Aussagen?
Ich habe mir tatsächlich das komplette Tagesprogramm angeschaut, das aus einer Eröffnungsrede von der Schriftstellerin Eva Menasse bestand. Drei Panels zu unterschiedlichen Themen, die auch etwas kryptische Titel hatten. Im ersten Panel, die Poesie des Scheiterns, Fuck-up-Hour, haben AutorInnen und Menschen aus dem Literaturbetrieb wie Jackie Thome oder Jo Ländle über das Scheitern gesprochen. Das war eher amüsant, so persönliche Anekdoten angesiedelt im Literaturbetrieb. Das sollte auch etwas augenzwinkernd sein, so zum Reinkommen. In die Tiefe ging es dabei aber eigentlich nicht. Der zweite Block wiederum war dann um einiges ernster und gehaltvoller. Zum Glück, unter dem Titel Gewalt, Erinnerung, Literatur, wurde er moderiert von Michelle Friedmann über die Macht von Literatur, also wie man mit Literatur gegen gesellschaftliche und persönliche Traumata anschreiben kann, aber auch gegen das Verdrängen und das Vergessen. Und das fand ich, war auch der interessanteste Block, da es wirklich um konkrete Beispiele auch ging. Im dritten und letzten Panel zum Thema Wer zuerst schießt, was uns die Freiheit des Wortes bedeutet, wurde es dann mal kurz etwas lauter, saßen sich mit AkteurInnen wie Jan Fleischhauer und Ijoma Mangold, Manja Prekels und Karen Köhler sehr unterschiedliche Menschen und politische Haltung auch gegenüber. Da wurde dann auch etwas viel vermengt, Cancel Culture, Nazis in Deutschland und so weiter. Man konnte dem nicht so richtig gut folgen, auch weil Ijoma Mangold und Jan Fleischhauer sich etwas sehr in ihren Rollen der Polemiker gefallen haben. Das war auch schade, weil Manja Prekels und Karen Köhler schöne Ansätze hatten und auch immer wieder auf eine sachliche Ebene kommen wollten. Aber darauf hatten diese beiden Männer einfach keine Lust.
Und wo gab es inhaltliche Kontroversen zwischen den Mitgliedern des neuen PEN?
Also ja, eben im letzten Panel wurde es da mal kurz etwas lauter, aber das würde ich jetzt mal erstmal nicht so ernst nehmen. Ijoma Mangold räumte gegen Ende auch ein, dass da viel Show mit dabei war. Und ich finde, Manja Prekels hat es dann auch ganz schön gesagt, es fehlt an einer Streitkultur. Es geht nicht darum, Menschen das Reden zu verbieten, sondern vielmehr um eine multiperspektivische Meinungsvielfalt auf Augenhöhe. Und klar ist, auch in diesem PEN arbeiten und sind ganz unterschiedliche Menschen. Diese Tagung war für mich deshalb auch eher so ein Einblick geben, ja, ein paar Facetten dieses PEN Berlins kennenlernen, einen kleinen Einblick auch zu bekommen in den Status quo der Arbeit. Und die Mission ist klar, AutorInnen helfen. Darüber habe ich auch mit Eva Menasse gesprochen. Sie fasst das auch schön zusammen.
Was wichtig ist, ist, dass wir beisammen bleiben, glaube ich, als Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass wir hier in diesem Land ohne Zensur und ohne Behinderungen und ohne staatliche Verfolgung schreiben können und publizieren können.
Wurde denn auch über nächste konkrete Ziele gesprochen, über das, was jetzt auf den Kongress folgen soll?
Nicht so wirklich. Also über konkrete Ziele wurde weniger gesprochen. Generell hatte dieser Tag eher einen losen Charakter. Ich hatte es ja auch eben schon gesagt, die Panels waren so ein bisschen offen gehalten. Mir persönlich hatte auch die Klammer eigentlich für diese Diskussionsrunden gefehlt. Aber auch da hat Eva Menasse für mich dann noch ganz deutliche Worte gefunden.
Die Aufgaben bleiben dieselben. Ich sage immer, wir sind eine Firma, die sich noch aufbaut und schon leisten muss. Also das ist ein paralleler Prozess, der manchmal sehr anstrengend ist. Wir müssen Strukturen schaffen, wir müssen eine längerfristige Finanzierung hinkriegen für unsere Projekte und dann letztlich auch für unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten.
Also der PEN Berlin sieht sich als Teil der PEN-Organisation und die inhaltlichen Ziele überdecken sich. Es sollen AutorInnen in Not geholfen werden. Und fest steht, morgen findet die offizielle Mitgliederversammlung statt. Die ist dann auch nicht öffentlich und dort wird auch ein neuer Vorstand gewählt. Ansonsten ist Eva Menasse auch sehr zuversichtlich, dass der PEN Berlin bei der nächsten Tagung des PEN International anerkannt wird und dann auch offiziell Teil dieser großen Organisation ist. Ein Indiz dafür sieht sie auch darin, dass der amerikanische PEN-Präsident Eyed Attar extra nach Berlin für diese Tagung gekommen ist, um eben dort auch die Festrede zu halten.
Lara Sielmann hat den öffentlichen Teil der ersten Konferenz des PEN Berlin für Fazit besucht und uns ihre Eindrücke geschildert dafür. Vielen Dank.
Ich danke.
Barry Kosky, der langjährige Intendant der Komischen Oper Berlin, erarbeitet gemeinsam mit dem Chefdirigenten der Amsterdamer Oper einen Puccini-Zyklus. Tosca hatte bereits Premiere mit einem, wie unser Kritiker Uwe Friedrich seinerzeit meinte, spektakulären Tedeum, einem modernisierten zweiten Akt und einem eher enttäuschenden Finale. Heute ist Uwe Friedrich wieder nach Amsterdam gereist zur Premiere von Puccinis letzter Oper Turandot. War das wieder eine Aufführung, Uwe Friedrich, die Sie überrascht und beeindruckt hat?
Auf jeden Fall. Es war wieder ein spektakulärer Abend hier an der Amstel. Barry Kosky hat sich von Michael Levine, seinem Bühnenbildner, einen riesigen Spiegelkasten bauen lassen, der vergrößert, verkleinert werden kann, wo sich die Decke öffnen kann. Es gibt einen riesigen Totenkopf, der runtergeschwebt kommt. Es gibt viele kleine Totenköpfe, mit denen gespielt wird. Es gibt Juwelen, Blumen, Glitzer, es gibt alles. Und doch ist es auch ganz brutal, ganz desillusionierend.
Die beiden lassen die Oper, anders als Puccini das konzipierte, ohne Pause durchspielen. Die Sänger schöpfen in der Regel zwischendurch auch gern mal Luft, denn ihr Einsatz ist ja doch auch kräftezehrend und für die Operngastronomie fällt der Pausenumsatz weg. Es gibt also Gegenargumente. Hat es sich aus Ihrer Sicht gelohnt, durchzuspielen?
Das hat sich deshalb gelohnt, weil Turandot zum einen nicht so besonders lang ist. Das dauert jetzt 2 Stunden und Kenner wissen dann schon, das muss ohne Finale gespielt werden, sage ich gleich noch was zu. Und Barry Kosky sieht das als so einen Blutrausch-Albtraum auf einer hohen Abstraktionsebene. Es beginnt mit so stilisierten Chorbewegungen, überhaupt, was er sich für den Chor hat einfallen lassen, an ja, Bewegungsrepertoire, wie die sich rhythmisch zum Anfang, die liegen erst am Boden, wie sie sich da dann erheben, wie sie Gruppen bilden, das ist so brillant gearbeitet. Und aus diesem Kollektiv, die Kostümbildnerin Victoria Beer hat die alle in so graublaue Straßenklamotten gesteckt und daraus schälen sich dann die einzelnen Figuren heraus. Das sind alle, die wir so kennen, also vor allen Dingen natürlich Calaf Liu und die 3 Minister, die schälen sich da raus und agieren, zum Teil sehr witzig, zum größten Teil überhaupt nicht witzig. Und Turandot gibt es überhaupt nicht. Das ist die große Überraschung. Turandot ist nur eine Einbildung sowohl dieses Kollektivs des Volkes als auch vor allen Dingen von Calaf. Und damit umgeht Barry Kosky sehr klug viele Probleme, nämlich auch die Frauenfeindlichkeit, die in dem Stück durchaus drin steckt und zeigt, dass das alles so, ja, untergründige Wünsche, vielleicht Dinge, die wir uns gar nicht wirklich wünschen sind, die aber das Volk vielleicht doch ganz gerne mag, wenn es so eine Gewaltherrschaft gibt, die mal so richtig sagt, wo es lang geht und das auch durchsetzt. Wissen wir ja, gibt es viele, die sich das geheim vielleicht sogar wünschen. Das wird sehr gut herausgespielt, wie viel auch faschistische Ästhetik in diesem Stück aus dem Italien der Mussolini-Zeit steckt.
Nessun Dorma ist sicherlich eine der bekanntesten Tenorarien überhaupt, aber auch andere Partien sind extrem anspruchsvoll, wie dieses Duett. Friedrich, beurteilen Sie den Gesang an der Amsterdamer Oper?
An erster Stelle muss wirklich der Chor genannt werden. Es ist eine große Choroper und für Barry Kosky ist das der Hauptakteur, einstudiert von Edward Anan-Jan Cooper, großartig. Tiefengestaffelt in den Klangwirkungen, wirklich hinreißend. Tamara Wilson war die Turandot, die wir gerade gehört haben. Sie hören wir von der ersten Beleuchterbrücke im Saal. Das hat so etwas Unwirkliches, Schwebendes, eben nur die Phantasmagorie von Kalaf, Najmuddin Mavlianov. Schöne Spitzentöne, gelegentlich ein bisschen stumpf, etwas unausgeglichen. Christina Mtirayan, ich wusste, da stolpere ich, eine sehr anrührende Liu. Die Oper endet ja mit dem Tod der Liu, das macht sie auch sehr schön. Nein, es wird richtig gut gesungen, die drei Ping-Pong-Pong-Namen erspare ich uns jetzt. Wahnsinnig witzig, ungeheuer originell, wie sie das machen.
Chefdirigent Lorenzo Viotti gilt schon jetzt als Star-Dirigent der jüngeren Generation. Wird er seinem Ruf gerecht?
Unbedingt. Er stellt heraus, wie brutal dieses Stück ist, wie eigentlich auch widerlich alle Charaktere, wie sehr wir überwältigt werden sollen von Puccini. Ich sagte schon, wie viel faschistische Ästhetik, ohne dass es ein faschistisches Stück ist, das will ich Puccini gar nicht vorwerfen, aber wie viel Zeitstimmung Italiens der 20er Jahre da drin steht. Es ist wahnsinnig laut, das will aber auch die Partitur. Und an den ruhigeren und in den Klangmischungen ganz hinreißenden Stellen, da kriegt Viotti aus dem Nederlands Philharmonische Orchester, von dem er auch der Chefdirigent ist, ist ja eines der Orchester, die hier in der Oper regelmäßig spielen, kriegt er all diese Klänge. Das hat rhythmischen Drive, das hat Zug nach vorne. Das ist ein ungeheuer beeindruckender Abend in der niederländischen Oper. Und er endet eben ohne das Alfano-Finale mit so flüsternden Stimmen, die sagen, frage Turandot, du Fremde, also sprich wir im Publikum, und sie wird dir antworten, aber es gibt sie eigentlich gar nicht. Also ein Abend der Rätsel und des Geheimnisses.
Die Amsterdamer Neuinszenierung der Turandot ist Teil eines Puccini-Zyklus, den der Regisseur Barry Kosky mit dem Dirigenten Lorenzo Viotti erarbeitet. Uwe Friedrich war unser Premierenkritiker. Ihnen noch einen schönen Abend in Amsterdam.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau für uns.
Der Geschäftsführer des Musikerberufsverbands Unisono, Gerald Mertens, plädiert dafür, die Diskussion um die ARD-Rundfunkorchester in eine andere Richtung zu lenken. Die Debatte über Einsparungen bei den Orchestern sei eine Phantomdebatte, sagte Mertens der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ihr Anteil am monatlichen Rundfunkbeitrag liege bei 42 Cent. Stattdessen sollte über die Bedeutung der Orchester für kulturelle Bildung und Demokratiebildung gesprochen werden, forderte der Unisono-Geschäftsführer. Mertens reagierte damit auf Äußerungen des WDR-Intendanten Tom Buro, der die ARD-Rundfunkorchester mit ihren etwa 2000 Angestellten in Frage gestellt hatte. Die finanzielle Situation von vielen in Deutschland lebenden Jazzmusikerinnen und Musikern ist prekär. Das geht aus der Jazzstudie 2022 hervor, die die Deutsche Jazzunion heute vorgestellt hat. Ihr zufolge verdienen fast zwei Drittel der Musiker weniger als 20.000 Euro im Jahr und erreichen damit nicht einmal die Hälfte des durchschnittlichen Jahreseinkommens von 40.000 Euro. Dabei sei das Ausbildungsniveau hoch. Fast 80% der Jazzmusiker besäßen einen Hochschulabschluss. Die Deutsche Jazzunion fordert höhere Gagen und die Einführung einer funktionierenden Altersvorsorge. Das Pergamonmuseum in Berlin wird vermutlich frühestens Ende 2025 wieder komplett für Besucher geöffnet sein. So lange werde die Sanierung dauern, sagte der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Partzinger der Nachrichtenagentur KNA. Das Pergamonmuseum umfasst die Antikensammlung, das Vorderasiatische Museum und das Museum für islamische Kunst. Es ist ein Publikumsmagnet der staatlichen Museen zu Berlin. Der Rapper Bushido ist mit einer Verfassungsbeschwerde gescheitert. Der Musiker war dagegen vor Gericht gezogen, dass sein Album Sonny Black als jugendgefährdet auf den Index gesetzt worden war. Aus Karlsruhe, Max Bauer.
Die Songtexte auf dem Album Sonny Black diskriminieren Frauen und homosexuelle Menschen. Sie verherrlichen Kriminalität und Drogenhandel. So die Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Deshalb setzte die Prüfstelle das Album des Rappers Bushido 2015 auf die Liste der jugendgefährdenden Medien. Es darf damit nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden.
2019 war Bushido bereits mit einer Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Nun teilte das Bundesverfassungsgericht mit, dass die Indizierung den Rapper nicht in seiner Kunstfreiheit verletze und nahm die Klage gar nicht erst zur Entscheidung an.
Die Entwicklung ist ja bekannt, aber gerade wird wieder vorgerechnet, wie groß der Mangel an Fachkräften in Deutschland ist. Gebraucht werden Leute, die etwas von Bauelektrik verstehen, von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Erwünscht sind Forscherinnen und Ingenieure. Dass neue Berufe entstehen und andere, bedingt durch technischen Wandel und globalen Handel, ausdienen, gehört zur Arbeitswelt. Aber natürlich verschwindet mit jedem Beruf, der nicht mehr gebraucht wird, auch ein Stück Kulturgeschichte. Erinnert sich noch jemand an diesen Klang? Ich kenne tatsächlich noch einen kleinen, gut gehenden Süßigkeitenladen, dessen junge Inhaber eine alte Registrierkasse benutzen. Aussterbenden Berufen widmet die Bonner Bundeskunsthalle ab diesem Wochenende eine Ausstellung. Henriette Pleiger hat sie kuratiert. Schönen guten Abend, Frau Pleiger.
Guten Abend.
2018 wurde der Ausstieg aus der Steinkohleförderung vollzogen. Für die Bergmänner im Ruhrgebiet ging damit eine Ära zu Ende. Für den Kohlebergbau gibt es noch einen Aufschub, aber der Blick auf den Beruf des Bergmanns ist natürlich schon ein geschichtlicher. Warum sind denn das Schneiderhandwerk, die Arbeit von Bäckern, Schriftsetzern und Leuten, die an der Kasse sitzen, vom Verschwinden bedroht?
Wir haben diese fünf Berufe, die Sie gerade genannt haben, ausgewählt, um sozusagen die Realität des beruflichen Wandels, die uns alle betrifft, beispielhaft zu erzählen. Und diese fünf Berufe sind davon auf sehr unterschiedliche Art und Weise betroffen. Also der Steinkohlenbergmann ist wirklich Geschichte. Der Schriftsetzer ist auch Geschichte. Dieser Beruf wurde komplett abgelöst durch den Beruf des Grafikers. Die Mechanisierung, die Technisierung eines Gewerbes. Der Grafiker, der jetzt sozusagen layoutet, wir produzieren so viele Druckmittel wie noch nie, die stehen voll im Saft. Aber auch dieser Beruf, der den Schriftsetzer abgelöst hat, hat schon wieder Angst, zum Beispiel vor der künstlichen Intelligenz, die ihnen in Sekundenschnelle 20 kreative Vorschläge macht heute. Also sozusagen, es passiert nicht in Jahrzehnten, sondern sogar in Jahresschritten passiert ein Wandel, in diesem Fall durch Technisierung, Digitalisierung, der durchaus Zukunftsängste weckt. Dasselbe geschieht zum Beispiel bei der Kassiererin. Bäcker und Schneider sind andere sozusagen Kategorien. Es sind ganz alte Berufe, die auch sehr existenziell für uns sind. Brot, Kleidung, das sind sozusagen ganz uralte Bedürfnisse, die wir haben. Und da geht es auch darum, dass wir sozusagen kulturelles Wissen beschützen. Denn beide Berufe sind sozusagen gefährdet, nicht ausgestorben, aber gefährdet, insbesondere durch Industrialisierung. Der Bäcker und die Schneiderin, das Textilhandwerk in Deutschland, ist quasi durch die Globalisierung quasi gegen Null gefahren. Also die Textilindustrie, eine Produktion von A bis Z eines Kleidungsstücks, haben wir kaum noch, außer in Nischen wie High Fashion oder Hightech, wo wir forschen an ganz speziellen Schutzkleidungen und so weiter. Aber in der Masse, in der Breite haben wir das sozusagen aufgrund der Globalisierung ausgelagert.
Nehmen wir nochmal das Beispiel der Kassiererin, die während der Lockdowns zu den systemrelevanten Kräften gehörten. Derzeit sieht man in Supermärkten, dass verstärkt Scanner eingebaut werden. Und in Berlin wird in einem Supermarkt nachgeahmt, was Amazon in den USA vorgemacht hat, nämlich den kassenlosen Einkauf, wo Sensoren die entnommene Ware melden und abgebucht wird dann von der hinterlegten Bankverbindung. Ist das für Sie eine eher doch sehr trostlose Vorstellung?
Ja, es ist vor allem eine unkommunikative Vorstellung. Wir gehen sozusagen in den Laden hinein und haben quasi keinerlei Kontakt mehr mit irgendjemandem. Und es gibt sicherlich Leute, die sagen, ja, das geht schnell, das ist gut, das kann ich gut in meinen Tag einbauen. Andere sagen vielleicht, genau das fehlt mir, diese kommunikative Ebene. Und dieses immer wieder schneller, schneller, einfacher, effizienter ist vielleicht sozusagen auch wirklich nicht gut für uns, abgesehen mal davon, dass es Arbeitslosigkeit für viele, viele Menschen bedeutet. Und Arbeitslosigkeit bedeutet nicht nur den Verlust von Geld, sondern auch von Identität, von Kreativität, von eigenem Wissen, eigener Erfahrung. Und es gibt zum Beispiel ein Gegenmodell in den Niederlanden, wo man sogenannte Plauderkassen eingeführt hat, die vielleicht durchaus auch kommerziell interessant sind, weil mancher Kunde vielleicht eben diese Gelegenheit des Verweilens und des sich Austauschens durchaus zu schätzen weiß.
Wie stellen Sie denn in der Show die Prozesse sich verändernder Berufsbilder dar?
Zum Beispiel in einem alten Kaufmannsladen, den wir vielleicht alle aus unserer Kindheit noch kennen, wo wir sozusagen miteinander verhandelt haben über Waren, den Umgang mit Geld gelernt haben. Heute kann man für sein Kind eine erste Selbstbedienungskasse als Spielzeug erwerben, wo man vielleicht auch mit sich alleine die Waren scannt und den Umgang mit einem Kartenlesegerät einüben kann. Daran kann man schon so ein bisschen den Wandel, es ist vielleicht auch legitim, dass Kinder heute genau das lernen, wie sie eben heute bezahlen und mit Geld umgehen, aber dennoch ist es eine bezeichnende Gegenüberstellung von Exponaten anhand dieses Beispiels.
Reflektieren Sie in der Ausstellung auch, wie sich die Gesellschaft verändert, wenn handwerkliche Berufe aussterben, weil sie nicht mehr konkurrieren können oder zu teuer werden?
Ja, beim Backhandwerk ist es eigentlich sehr, sehr eindeutig, nicht, dass man sozusagen einerseits denkt, es gibt dieses Revival auch aus ökologischer, nachhaltiger Sicht, es wird wieder mit regionalen Ingredienzien gebacken, es gibt die Öko-Bäcker, aber gleichzeitig muss man einfach konstatieren, dass das ein Luxussegment ist, dass sich das nicht alle leisten können, dass dieses Revival einer alten Backkunst sozusagen in der Masse nicht funktioniert. Die Bäcker oder kleinen Bäckereien haben sich in Deutschland um die Hälfte dezimiert, die andere Hälfte wird sozusagen industriell beliefert und es gibt da auch, wie gesagt, eine ganze Kultur, die es zu schützen gilt. Die deutsche Brotkultur, weiß man vielleicht, ist UNESCO immaterielles Kulturerbe mit über 3000 Brotsorten und das ist dann vielleicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Vielfalt zu schützen.
Nun kann man ja jeden Verlust beklagen, man kann aber auch nach vorne schauen, denn es entstehen ja neue Berufsfelder. Nehmen Sie diese Perspektive mit in den Blick?
Ja, wir haben in der Ausstellung so eine Installation, wo wir uns das deutsche Ausbildungsverzeichnis, das man übrigens online wunderbar einsehen kann, vorknöpfen, das so ein bisschen wie ein lebendiges Wesen ist, nämlich ständig reformiert wird, ständig reformuliert wird, wo sich Begriffe wie Mechaniker in Mechatroniker zum Beispiel Berufe wandeln, auch namentlich wandeln. Und das haben wir in der Ausstellung mit einer Installation nachvollzogen, wo man sozusagen Berufe vergehen, aber Berufe aufkommen sieht und sich eben fragen kann, was diese Berufe für uns bedeuten.
Henriette Pleiger hat die Ausstellung Die Letzten ihrer Art kuratiert. Man kann sie bis zum 2. April in der Bundeskunsthalle Bonn sehen. Ihnen, Frau Pleiger, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Love ist eine kollektive, interdisziplinäre und mehrstimmige Werkstatt, die während der Laufzeit weiter wächst. So kündigt das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum seine neue Sonderausstellung an. Es geht um Liebe und Kolonialismus, Rassismus und Machtverhältnisse in einem ethnologischen Museum. Rudolf Schmitz hat sich vor Ort angesehen und angehört, wie die Varianten und Utopien der Liebe erkundet werden.
Dinge gehen vor im Mond, die das Kalb selbst nicht gewohnt, heißt es in einem komischen Gedicht von Christian Morgenstern. Der Mond, so empfindet es der Autor, ist in diesem Fall das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum, das unter seiner niederländischen Direktorin Nanette Snoep ganz neue Wege geht, um den Kolonialismus seiner Sammlung aufzuarbeiten.
Ja, diese Ausstellung ist keine klassische Ausstellung. Wir nennen das wirklich eine Werkstatt. Es ist eine Werkstattausstellung, die sich wirklich Schritt für Schritt sich weiterentwickelt. Wir fangen an, diese Werkstatt eigentlich zu füllen mit Ideen, mit Kunstwerken, aber auch mit Räumen für unterschiedliche Initiativen aus der Stadt Köln oder aus Deutschland.
Es geht um eine queere Perspektive zum Thema Liebe. Ausgehend von Objekten der Sammlung, von Kunstwerken, die schon da sind und entstehen werden. Aber eben auch um den Diskurs, der angesichts von Geschlechterkonstruktionen, Kolonialismus, tradierten Machtverhältnissen erst gefunden werden muss. Einer der Kuratoren ist Tim Terr, eigentlich aus dem Amt für Integration und Vielfalt der Stadt Köln. Terr hat koreanische Wurzeln.
Wie können wir in unserem Alltag den Reflexionsprozess starten, dass wir koloniales Erbe miteinander verhandeln? Das wirft ja ganz viele Fragen aus. Und ich finde das schon schwierig, das immer auf eine akademische Spur abzustellen. Ne? Man könnte jetzt sicherlich auch dieses Ausstellungskonzept als Banalisierung einer akademischen Tradition sehen. Aber muss man sich auch natürlich fragen, ob auch die akademische Tradition nicht vielleicht koloniales Erbe ist.
Und ist schon etwas zu sehen in dieser Werkstattausstellung? Durchaus, wenn auch nicht das, was der Autor erwartet hätte. Da ist einmal eine Kitchen, also ein Aufenthaltsraum mit einladenden Polstern, einem Art Regalsystem, einer Küchentheke, einer Druckerwerkstatt. Hier können Vorträge, Workshops, Diskussionen stattfinden und Plakate, Objekte oder Kunstwerke entstehen. Dann eine andere Räumlichkeit, wo bereits drei KünstlerInnen Arbeiten zeigen, die durchaus Kick-Off-Charakter für Diskussionen haben. Christophe Amaid vom brasilianisch-französischen Künstlerduo Orwaf hat eine bodennahe, sargähnliche Vitrine für Keramikobjekte der peruanischen Moche-Kultur gebaut. Auf weißen Kissen liegen dort die kultischen Trinkgefäße, deren Figurenschmuck Kamasutra-ähnliche Praktiken zeigt. Kuratorin Fabiola Arellano Cruz im Museum zuständig für Bildung und Vermittlung zur Arbeit des Künstlers.
Er arbeitet mit Objekten aus der Sammlung, also tatsächlich mit Objekten aus Peru, aus der Moche-Kultur. Die Mochicas hatten ja auch eine sehr interessante Art und Weise, die Sexualität darzustellen. Alle möglichen Positionen dargestellt und das ist eine präkolumbinische Kultur. Ne?
Christopher Maid hat als Kontrast zu den hier zu sehenden, vorwiegend männlich dominierten Sexualpraktiken sein Raumsegment mit bunten Postern tapeziert. Sie zeigen eine Frau, die einen nackten Kerl versohlt. Die jeweiligen Köpfe der gezeichneten Figuren sind dem Repertoire der Keramiken entnommen. Kuratorin Fabiola Arellano Cruz schwebt vor, eine queere Führung durch die ständige Sammlung des Museums anzubieten. Zeigt mir dazu eine aus Holz geschnitzte melanesische Uli-Figur, die sowohl Brüste als auch einen Penis aufweist.
Man sieht auch eher diese Leerstellen, dass zum Beispiel Menschen, die sich nicht als Frau oder als Mann identifizieren, zum Beispiel in dem kuratorischen Denken, gar keinen Platz haben. Es hat noch keine große Sichtbarkeit. Und das wollen wir versuchen zu verändern mit dieser Queerführung. Aber wir sind in der Arbeit. Wir sind in der Arbeit.
Wie beurteilt man eine Ausstellung, die Werkstattcharakter hat, die explizit auf soziales Kuratieren setzt und erst im Entstehen ist? Da fühlt sich der Autor wie das besagte morgensternsche Kalb. Alle, mit denen er gesprochen hat, sind zugewandt von mitreißendem Temperament, voller erwartungsvoll umstürzlerischer Ideen. Ein ethnologisches Museum, dessen Objekte sich mehrheitlich dem Kolonialismus verdanken, ist zweifellos der richtige Ort für vorbehaltlose Befragung. Das Rautenstrauch-Jost-Museum will, so das Credo seiner Direktorin und Mitwirkenden, seine Türen weit öffnen. Für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, für marginalisierte Gruppen. Es will, dass sie im Museum ihre Stimme erheben. Und initiiert dazu Werkstattausstellungen, die sich nicht gleich bei Eröffnung, sondern vielleicht erst bei der Finissage beurteilen lassen. Da staunt der Kritiker und beschließt, abzuwarten und dazu zu lernen.
Bis zur Finissage vergehen noch gut 4 Monate und so lange wird der Werkstattcharakter im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum weiter ausgebaut. Rudolf Schmitz berichtete von dort. Arno Ozesek hat die Presse vom Samstag für Fazit durchgeblättert. Hier seine Auslese.
Die Gedanken sind nicht mehr frei, betitelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Abdruck einer Rede von Ayat Attar. Der Schriftsteller und Präsident des PEN Amerika hat sie auf dem Kongress »Der Trick ist zu reden« gehalten, der vom PEN Berlin veranstaltet wurde. Ayat Attar, Sohn pakistanischer Einwanderer, aufgewachsen im US-Bundesstaat Milwaukee, beklagt die Logik, die dem Kampf gegen kulturelle Aneignung zugrunde liegt. Mit der Stimme eines anderen als man selbst sprechen, ist nicht genau das die Basis jenes magischen Akts empathischer Erweiterung, der die Literatur definiert? Immer häufiger lautet die Antwort auf diese Frage nein, denn wenn Sie über eine Gruppe schreiben, zu der Sie selbst nicht gehören, laufen Sie nach dieser Auffassung automatisch Gefahr, die Mitglieder dieser Gruppe zu verletzen. Solche Schäden sind angeblich von größter Bedeutung. Zudem wird offenbar angenommen, dass die Gefahren der Aneignung weit größer seien als die Vorteile der Empathie. Für Attar ist das Negativkonzept kulturelle Aneignung schlicht intellektueller Tribalismus und Verrat an der Fantasie. Nun, wahrscheinlich kennen auch Sie solche Argumente längst zur Genüge, vielleicht bis zum Überdruss. Dass sie trotzdem immer wieder zu hören sind, könnte ein Hinweis auf ihre Relevanz sein. Wir selbst tendieren zu dieser Ansicht. Aber wer weiß, jüngst hat der Stanford-Professor Adrian Daub die Cancel Culture zu einem bloßen Gerücht im Dienste pseudoliberaler Reaktionäre erklärt. Schauen wir mal, ob es der kulturellen Aneignung auch so ergeht. Die härtesten Kampfzonen rund um Cancel Culture und kulturelle Aneignung sind, na klar, die sozialen Medien. Und wie es dort zugeht, schildert der Fernsehmoderator Micky Beisenherz in der Süddeutschen Zeitung. Beisenherz war jüngst dabei, als im Rahmen einer ZDF-Sendung die Olympischen Spiele 1936 mit der WM in Katar abgeglichen wurden. Das ZDF verkürzte seinen Beitrag im Netz auf die massenhaft geteilte Zeile »Hinschauen heißt mit Hitlern«, bevor es laut SZ dann doch noch ein Zitat mit etwas mehr Kontext brachte. Und nun regt sich Beisenherz herrlich rotzig auf. Grundsätzlich über das aus dem Zusammenhang reißen und konkret über das Einstellen verkürzter Zitate in sogenannten Kacheln. Das alles klickt in der medialen Empörungsmolkerei natürlich wie Dulle. Intellektuelle Bratwurstboden wie die One-Man-Lundenlegebatterie Julian Reichelt reiben sich die Hände über so viel Fastfood für ihr hochpulsiges Publikum. Shit-Nuggets aus der Furor-Fritteuse. Die Kacheln als randvoller Kanister für den Schwelbrand im Internet. Am Ende erteilt Beisenherz dem SZ-Publikum einen Rat. Begreifen Sie bitte das Internet wie Ihr Zuhause. Heißt also, da wo die Kacheln sind, wird zuverlässig die meiste Scheiße produziert. Was meinen Sie? Kann man die Billigfliegerei heutzutage noch seriös verteidigen? Tja, Fatma Aydemir, die Autorin der Tageszeitung, die kann das aus guten Gründen. Wer auf dem Landweg 5 Tage bräuchte, um in die Heimat zu reisen und der Oma 200 Euro zuzustecken, kann sich die Flugscham schlicht nicht leisten. Wen wundert es da also, wenn viele sich denken, dann lieber den Schamflug buchen und ein paar Extrascheinchen für die Lieben mitbringen. Ist ja auch nicht so, dass Scham allzu oft in der Geschichte für Fortschritt gesorgt hätte. Unterdessen nehmen die Gratulationen zu Alice Schwarzers 80. Geburtstag weiter zu. Die FAZ vergisst nicht zu erwähnen, dass Schwarzer am Tag der Krim-Annexion gepostet hatte, warum ich Putin trotzdem verstehe, findet aber, sie ist immer bereit, uns im Gespräch zu verführen. Im Berliner Tagesspiegel übermittelt Caroline Fetscher, was sich Schwarzer zum Geburtstag wünscht. Für die Welt Frieden, für die Frauen weniger Männergewalt, für mich etwas mehr Muße. Zuletzt das. Laut Taz hat die New York Times in der vergangenen Woche einen Ausdruck geprägt, der die Freude an der Freude anderer ausdrückt. Und so wissen Sie, was gemeint ist, wenn wir Ihnen fürs Wochenende nicht nur viel Freude wünschen, sondern auch ganz viel Freudenfreude.
Diesen Gedanken nehme ich mit und wünsche an dieser Stelle noch eine angenehme Nacht.